Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Eine schwierige oder sagen wir herausfordernde Situation war für uns zumindest die Wahl der richtigen Schule. Manchmal passt das ja mit der Schule und man weiß, das ist die Grundschule, die wir zugewiesen bekommen haben und die uns genau gefällt und die uns vor allem unserem Kind gefällt. Manchmal aber hat man so seine Zweifel. Wie finde ich denn nur die richtige Schule? Dazu habe ich mir heute einen passenden Gast eingeladen. Bea Beste. Die hat nämlich eine Schule gegründet. Nicht eine, von wegen eine ganze Kette von Schulen. Hallo Bea. Willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo Christopher. Schön, dass ich hier dabei bei dir sein kann in dem Podcast.
Möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
Aber sicher möchte ich das. Also, ich bin Bea Beste. Wir haben gerade darüber gesprochen. Das ist kein Pseudonym. Ich heiße wirklich so. Also, ich heiße mit Nachname Beste. Das Bea ist eine Abkürzung auf Isabella. Aber mein richtiger Name, mit dem ich mich durchs Leben bewege, ist wirklich Bea Beste. Ich komme aus Rumänien, deswegen bitte nicht wundern mit dem Akzent. Meine Muttersprachen sind Rumänisch und Französisch. Deutsch habe ich erst mit 15 Jahren dazu gelernt. Da bin ich nach Deutschland erst gekommen. Ich habe in Deutschland Abitur gemacht. Jetzt gehe ich meinen Schweinsgalopp durch meinen Lebenslauf. Ich habe in Deutschland Abitur gemacht, in Karlsruhe, Gil. Dann in Berlin studiert. Ich bin ein halber Wirtschaftsingenieur und eine ganze Kommunikationswirtin. Danach habe ich gearbeitet bei Sat.1, bei der Boston Consulting Group als Beraterin. Okay, richtig, Beraterin. Und dann bin ich Schulgründerin geworden. Das heißt, ich habe mitgegründet, ich war natürlich nicht alleine, sondern in einem Team von Gründern, eine Schulkette. Die habe ich ins Leben gerufen. Die heißen Forms Education. Und das sind jetzt insgesamt 8 Schulen deutschlandweit, die sich Forms-Schulen nennen, plus noch mal eine International School in Heidelberg, die auch zu diesem Netzwerk dazugehört. So, und nach den Schulen habe ich diverse andere Sachen gemacht. Ich bin mir klar geworden, dass ich Bildungsunternehmerin bin. Das ist so meine Hauptidentität. Und deswegen habe ich in der Bildung weitergemacht. Ich war auf einer Bildungsexpedition über so alle Kontinente der Welt, habe mir spannende Bildungsvorhaben in der Welt angeschaut. Danach ein kleines E-Commerce gegründet. Das nannte sich die Tollerbox. Das hat aber leider nicht funktioniert. Wir haben 2012 im Herbst gegründet und 2015 im Januar waren wir leider insolvent. Mit einer ziemlich schmerzhaften Geschichte für mich. Das hat mir nicht so gut getan. Aber daraus hat sich ein Blog entwickelt. Und das mache ich bis heute noch. Ich blogge als Tollabea zu diesen ganzen Bereichen Familie, Eltern und vor allem das, was mir am meisten am Herzen liegt, wie Kinder am besten lernen. Und nebenbei bin ich Beraterin und ich bin auch noch am Gründen von einigen Aktivitäten jetzt außerhalb von Deutschland. Das heißt, ich will im Winter auf den Kanaren sein und da schaue ich zu, was wir dort gründen. Das sind aber noch ungelegte Eier, sondern einfach neue Idee.
So, ja, schön. Ganz schön war das. Oh, wow, ja. Weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll. Das hört sich so spannend an.
Du wolltest beim Thema Schule ansetzen.
Ja, eigentlich, genau, geht es heute um, wie finde ich die richtige Schule für mein Kind? Das steht ja für viele Eltern jetzt im Herbst an, die Entscheidung. Und zu schauen, welche Grundschule oder auch welche weiterführende Schule ist denn das, was zu meinem Kind passt. Aber mit der Schulgründung, das ist ja nicht alltäglich, dass man eine Schule, sondern eine ganze Schulkette gründet. Wie kommt man denn dazu?
Also, ich war früher Beraterin. Also, ich habe für diversen Kunden gearbeitet. Alles Mögliche, von Laminatfußboden bis zur Babywindel. Alles Mögliche. Habe aber nebenbei noch eine Aktivität, die die Boston Consulting Group macht. Die nennt sich Business at School. Nochmal, Business at School. Wir haben Wirtschaftswissen in Schulen reingebracht. Und da habe ich zum ersten Mal Blut geleckt, wie cool das ist, wenn man ein bestimmtes Wissen auf die Art, wie ich das gerne selbst früher so vermittelt bekommen hätte.
Ja.
So. Wenn man das auf die Reihe kriegt, wie cool das ist. Und das war sehr beflügelt für mich. Und dann habe ich jemand anderes getroffen, einen Unternehmer aus der Startup-Szene, und der wollte eine Schule für seine Gründer, der wollte eine Schule für seine Kinder gründen.
Ja.
Und der hat uns, mich auch, also ich muss sagen, er war der Motor, der hat mich auch dazu überzeugt, dass wir das machen. Und ich habe dann aber auch die Idee gebracht, lass uns nicht nur einfach eine Schule gründen, sondern lass uns eine Bildungsmarke ins Leben rufen. Also auch etwas, was ein bisschen mehr ist als die einzelne Schule.
Ja,
und dann haben wir Gebäude gesucht, haben uns Leute gesucht, Lehrer gesucht, alles Mögliche, geguckt, dass wir durch die Genehmigungsprozesse gehen. Und eröffnet. Wir sind am 26. August, standen wir da, das war 2006, und haben zum ersten Mal unsere Tore geöffnet in Berlin-Mitte, in der Ackerstraße, die Formschule Berlin-Mitte. Ja, das war so the moment of truth. Und dann hatten wir tatsächlich sage und schreibe 42 Kinder, die zu uns gekommen sind. Und dann lief alles seinen Lauf. Offensichtlich haben wir gute Arbeit gemacht. Im Laufe des Jahres sind es dann 100 Kinder geworden und dann auch schon bereits zwei neue Schulen in Gründung, weil irgendwie das war der richtige Zeitpunkt und alle haben sich begeistert über die Arbeit, die wir machten. Das waren oder das sind bilinguale Ganztagsschulen mit einem ganz besonderen Ansatz, der eigentlich so simpel ist, dass Schule Kindern Freude machen soll und Sinn machen soll für die Kids. Mhm. Und so haben sich die Schulen bis heute entwickelt. Heute sind es mehr als 3000 Schüler in den Schulen. Ich habe das 6 Jahre lang gemanagt. Ich war die Vorstandsvorsitzende. Das heißt, ich habe nicht Schule selbst geleitet, sondern wir haben ein Unternehmen gehabt, das eben Schulleiter eingestellt hat. Und das waren so meine Direct Reports. Und ich war deren Chef. Und so sind die Schulen auch entstanden. Irgendwann war das alles auch ein bisschen zu groß und zu viel für mich. Ich glaube, ich bin eine ziemlich gute Unternehmerin, aber nicht die geborene Managerin. Und deswegen habe ich das auch weitergegeben und die Schulen werden jetzt von einem professionellen Manager gemanagt.
Ich würde spontan sagen, du bist eine Gründerin. So wie du strahlst, wenn es darum geht, was Neues anzupacken, die Tore zu öffnen, dann hast du so gestrahlt.
Ja, das ist das, was ich muss sagen, auch einer der größten Erfüllungen im Leben ist. Ist einfach zu sehen, dass Gedanken, Konzepte Realität werden. Da muss ich auch sagen, das war auch für mich sehr identitätsstiftend. Ich war gerne Beraterin. Ich habe gerne Kunden, mit Kunden Dinge erarbeitet, Analysen gemacht, geguckt, was laufen kann, was nicht laufen kann. Aber ich muss auch sagen, das war auch mein Problem als Beraterin, dass es in dem Moment, wo es eigentlich wirklich spannend wurde, ich nicht mehr dabei war, sondern da habe ich den Staffel an die Operativen gegeben. Und dann selber zu machen, selber Unternehmerin zu sein und einfach zu sagen, Gedanken, Analysen, Aufbau, Risiko und dann, es ist Realität, das ist wirklich eine der schönsten Sachen im Leben. Es ist fast wie ein Kind bekommen. Ne? Also es lebt, es ist etwas da, was einfach lebt und besteht.
Das war tatsächlich auch so ein Impuls bei mir, dass ich gerade dachte, es hat sowas nicht mütterliches, aber sowas weibliches, dieses in die Welt zu bringen, dieses also ne, diese Geburt, ne,
wie du sagst, das war total.
So strahlt es, also sagt die Tore gegen auf oder ne, sagt auch dieses, ja, ich fahre dann auf die Kanaren und ich weiß noch nicht, was kommt, aber es kommt was, ne, es ist halt diese diese Schwangerschaft.
Ja, da bin ich Geburt. Noch schwanger. Ja, genau, da bin ich noch schwanger mit dem Thema. Das ist tatsächlich und das ist auch sehr auch am weiteren Verlauf zu merken, dass es tatsächlich so ist, ein Unternehmen ist für einen Gründer, für eine Gründerin wie ein Kind. Und es entwickelt sich, es macht Probleme, es ist mal krank. Ich habe tatsächlich auch das wieder erlebt, also sozusagen das Unternehmen, was nicht funktioniert hat mit der Tollerbox. ich habe auch ein Kind begraben in dem Sinne. Und das hat genauso wehgetan, wie wenn man ein Kind wirklich verliert. Also trotzdem nichts, was mir den Mut wegnimmt, noch weitere unternehmerische Tätigkeiten einzugehen und mich darauf einzulassen.
Es scheint so, als hättest du da wirklich so deins gefunden im Beruflichen. Ne? Also von der Beraterin, die was anstößt und dann merkt, na, da fehlt ja eigentlich noch was für mich. Und dann zu sehen, okay, Gründerin, und dann auch zu merken, aber irgendwann, nee, das lange halten will ich eigentlich nicht. Wenn es stehen kann, darf es alleine weiterlaufen. So, also, du hast ja da wirklich so gefunden, was für dich beruflich passt.
Sagen wir mal so, ich fange da mit einem Gedanken, weil mein Vater, der war ja Architekt und Professor für Architektur und Kunstgeschichte, und das, was er gemacht hat, hat er mit totaler Passion gemacht. Mhm. Und er hat mir auch immer gesagt, Kind, such dir eine Arbeit, die dich interessiert. Und dann wirst du eigentlich nicht das Gefühl haben, dass du arbeitest, sondern du wirst das Gefühl haben, dass du Dinge erschaffst. Ja. Und ich muss zugeben, ich kann das. Ich konnte das auch als Beraterin sehr gut, auch wenn ich gesehen habe, was mir fehlt. Und ich frage mich mal, ob ich wirklich angekommen bin, weil ich immer wieder was Neues entdecke, was mich begeistert, und auch Dinge entdecke, wo ich denke, nein, das bin ich nicht. Und das muss ich mir auch eingestehen, dass ich sie nicht kann. Und deswegen glaube ich, die Freude ist da. Ich suche mir Themen aus, die mich interessieren. Ich suche mir Menschen aus, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Und inzwischen neu dazu gelernt, ich mache das auch gerne an Orten, die mir behagen. Also diese drei Dinge müssen stimmen. Thema, Menschen, Orte. Und wenn das passt und stimmt, dann merke ich, dass da wirklich so die Erfüllung kommt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch diese Woche ein paar Diskussionen im Netz gehabt zum Thema Arbeit. Ne? Mhm. Das ist ja unmittelbar verknüpft auch mit der Bildung, weil wenn die Kids zur Schule gehen, ist das auch deren Arbeit irgendwie. Und da bin ich auch a woman on a mission, weil ich tatsächlich das Problem habe, dass ich so oft erlebe, dass Leute sagen, ich muss arbeiten, und Montag früh, ich muss zur Arbeit, und dann, ich muss zur Schule. Und ja, klar, wenn sich das so anfühlt, sollen die Leute ihre Gefühle auch nicht verstecken. Kann ich auch nicht sagen, jetzt tu mal eins so auf Armee und everything with a smile und everything positive. Aber das, was ich mir immer denke, ich habe immer versucht, auch in der Schule, auch bei Arbeit, die mir weniger Spaß gemacht hat, einfach der Ganze einen Sinn für mich zu geben. Ja. Und ich erinnere mich noch, wie ich klein war in der Schule. Ich bin durch ein Schulsystem gegangen, der echt unangenehm war. Also Rumänien. 80er, also Ende 70er, Anfang 80er Jahre, unsere Lehrerin hat uns noch geschlagen. Mhm. Ja, in der dritten Klasse habe ich zurückgeschlagen.
Wow.
Das war für meine Street Credibility enorm gut, für mein Wohlfühlen in der Klasse weniger. Ich habe mit der Frau anderthalb Jahre danach nicht mehr so gut Kirschen essen können. Aber trotzdem, ich habe auch als Kind so anerkannt, dass ich mir dachte, naja, wenn ich die Zeit eh absitzen muss, dann mach das Beste draus, Bea, weil sonst musst du zu Hause noch mehr machen und unangenehm ist es eh. Also nach dem guten alten Spruch von Churchill, if you're going through hell, keep going. Ja, also auch das meine ich, dass das dazugehört. Trotzdem, meine Philosophie ist, die Dinge zu finden, die mich wirklich interessieren, durch die Dinge schnell durchzugehen, die mich nicht interessieren oder die ich einfach machen muss, und zu versuchen, mich mit den Leuten zu umgeben, die mir gut tun, und an Orten zu sein, die ich gut finde.
Passt das dann auch auf die Schule? Also ne, du sagst mit Freude und Sinn, oder wenn es noch keine Freude macht, den Sinn da drin zu suchen, also auf das Konzept, wie ihr Schule gedacht habt?
Also wir haben erstens Schule gedacht, die, und ich sage jetzt bewusst nicht Spaß, sondern Freude macht, wo die Kids einfach gern hinkommen. Also ich meine, eine kleine Anmerkung, eigentlich gehen die Kinder gern zur Schule. wenn man ihnen nicht irgendwie totale Ängste vorab gemacht hat. Ja, diese Eltern gibt es auch, die schon aus der eigenen Traumatisierung das Ganze wirklich auf die Kinder übertragen. Mhm. Aber die meisten Kids, ne, so die kleinen ABC-Schützen, die kommen schon gern zur Schule.
Genau.
Ja? Und da geht es darum, ihnen ihre Motivation, ihre Freude, ihre Neugier an Dingen nicht kaputt zu machen. Ja. Und diesen Ansatz haben wir sehr stark gefahren. Den haben wir gefahren, indem wir auch schon bereits zwei Sprachen da drin hatten. Kinder lernen gerne Sprachen, das musst du wissen. Das können manche Erwachsenen gar nicht so richtig nachvollziehen, weil wir auch schon unsere Traumata, die Schule und gerade Sprachen lernen und Vokabeln lernen. Aber was hat das Kind die letzten Jahre gemacht, bis es 6 oder 7 Jahre alt ist, um zur Schule zu gehen? Es hat gelernt. Und zwar von Mama. Ja. Und zwar nicht mit Vokabeltabellen, sondern einfach durch Ausprobieren, durch Fehler machen, durch etwas versucht, auch mal korrigiert werden. Und genau so haben wir auch die Schule damals gedacht, dass die Kids kommen, dass sie auch eine neue Sprache haben, dass sie lauter Leute haben, die ihnen mit Freude begegnen. Ja. Und ihre Neugier aufgreifen und sie auflösen. Mhm. Und ich muss auch sagen, auch Anregung an die deutschen Lehrer, die Schule nicht immer so mit diesem ganzen Defizitblick anzugehen. Das ist auch das, wo ich mich auch dafür einsetze. Wir hatten Lehrer auch aus allen Ecken der Welt, also englischsprachig, aus Kanada, aus Australien, aus UK, aus den USA. Und man muss auch sagen, was mir auch aufgefallen ist, dass die meisten dieser Lehrer auch unglaublich viele Kosenamen für die Kinder haben. Gerade für die Kleinen, ne? So in der Vorschule und der Grundschule, dass sie auch sehr oft mit Sweetheart und Darling und Cutie und so weiter anreden. Und das macht was aus. Das macht eine Riesenatmosphäre. Also ich weiß nicht, wie viele deutsche Lehrer es gibt, denen das Wort mal Liebling über die Lippen geht oder Süßen oder irgendetwas so Liebevolles. Und ich glaube, das macht wahnsinnig viel aus. Und darum geht es, dass da erstmal ein Element der Freude da ist. Wir sind hier zusammen, wir verbringen den Tag, lass uns gucken, dass wir das angenehm gestalten und nicht dieses Harte, das Boss, da muss man durch und sonst irgendwas. Ja, das war mein Hauptansatz.
Bei euch steht ja sogar auf der Homepage begeisterte Lehrer oder Pädagogen oder sowas. Wie findet man denn so Leute, dass die, das ist ja jetzt nicht das, was dem Personaler als erstes einfällt, zu sagen, okay, wir fragen mal, ob der begeistert ist, der Mensch.
Doch, also uns schon.
Ja, euch, also, aber wie fragt
ihr
das
schon. Ab? Also sagen wir mal so, abfragen kann man nicht, weil wenn ich jetzt die Frage stelle, bist du jetzt begeistert, sagt jeder ja, ne? Soziale Erwünschtheit. Wir haben tatsächlich nicht nur Gespräche geführt, sondern auch, wenn das möglich war, die Lehrer in einer Unterrichtssituation beobachtet. Also das heißt tatsächlich Probeunterrichten. Das ist nicht immer möglich. Mhm. Im internationalen Schulsystem ist es total üblich. Also das heißt zum Beispiel, es gibt auch Lehrer, die sagen, ich stelle mit Einverständnis der Eltern in meiner Klasse, also zum Beispiel internationale Schulen wissen, dass die Lehrerfluktuation normal ist. Das ist auch das Prinzip, dass ein Lehrer mal 2 Jahre da ist und dann wieder in einem vereinbaren Ausland dann auch für einige Jahre wieder geht. Ja. Und deswegen ist es auch sehr üblich, dass die Eltern ihr Einverständnis geben, natürlich nicht zur Veröffentlichung, aber dass ein Lehrer zum Beispiel eine Aufnahme macht von einem Unterricht und das auch vertraulich an die weitergegeben wird. Ja. Also das heißt, das ist nichts, was man im Netz publiziert, sondern von einer Schule an die andere zur Verfügung gestellt werden. Und das ist möglich. Natürlich, das war jetzt damals, als wir gegründet haben, noch vor diesem ganzen Datenschutzgesetz. Wahrscheinlich jetzt braucht man noch mal ausgeklüngeltere irgendwie Erklärungen. Aber das ist das, was man eigentlich am besten macht. Mhm. Leute beobachten, wie sie unterrichten. Und na klar, wenn sie wissen, dass sie beobachtet werden, legen sie sich noch mal extra ins Zeug. Das wissen wir. Aber hey, immer noch merkt man, wie die Interaktion in der Klasse ist. Und ich meine, Kinder sind ja auch ehrlich. Also wenn ein Lehrer da eine totale Show abzieht, dann kann man die Uhr danach stellen, dass irgendeiner Kleiner sagt, was mit denen heute? So nach dem Motto, was hat denn der jetzt gerade getrunken? Ja, beobachten. Ja, und okay. Das finde ich auch, das passiert in Deutschland viel, viel zu wenig, auch an Regelschulen, dieses Unterricht beobachten können, sehen, wie das ist. Also das spricht Bände.
Die mangelnde Transparenz bei uns.
Und wenn du jetzt gleich ins Thema, wie finde ich die richtige Schule für mein Kind, springen möchtest, jetzt auch schon mal das gesagt, eigentlich findet man die richtige Schule für sein Kind, indem man sie besucht. Mhm. Indem man, klar, nicht alle Schulen bieten Probeunterricht an, das ist ja auch gar nicht möglich. Aber das ist eigentlich meine Anregung an jeden, der nicht sagt von Anfang an, die richtige Schule ist mein Kind, ist die um die Ecke. Mhm. Also das müssen wir auch jetzt mal einmal klarstellen. Mhm. Es gibt ganz, ganz gute Gründe, einfach zu sagen, nee, ich mache mir keinen Kopf, wir haben eine Einzugsbereichschule, wie das nennt, oder irgendwie in München, glaube ich, nennt sich das Sprengelschule. super. Also es gibt auch diese Möglichkeit. Hm. Keinen Kopf machen, einfach das Kind zu der Schule gehen lassen und hoffen, dass alles gut geht.
Ja. Ja.
Kann man nicht wissen. Aber wenn jemand der Meinung ist, dass das Richtige für sein Kind ist, eine Schule sorgsam auszuwählen, dann sage ich immer wieder, nix auf Gerüchte geben. Na, so dieses, ich habe von der Mutter einer Freundin, dem seine, na, so wie man in Süddeutschland sagt, dem seine Frau und noch ein Freund dazwischen geschaltet und sonst irgendwas, habe ich gehört, das. Ganz falscher Ansatz. Selber hingehen, die Türen haben, die Schulen haben Tage der offenen Türen oder jede öffentliche Schule, man muss sich im Sekretariat anmelden, aber man kann hingehen und sagen, ich möchte die Atmosphäre hier mitbekommen.
Ja.
Ich möchte sehen, wie es sich bei Ihnen zuträgt. Ich möchte einen Pausenhof erleben und dann einfach Antennen draußen haben. Das ist eigentlich das Mittel der Wahl, was ich Menschen erlebe. Das ist eigentlich das Mittel der Wahl, was ich Menschen empfehle, selbst zu erleben, wie es dann merkt man alles. Werden mich die Leute misstrauisch angucken oder werden mich die Leute anlächeln und willkommen heißen? Wird jemand mich fragen, kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen was sagen? Komme ich leicht mit Menschen in Gespräch? Auch Kind mitnehmen. Kinder sind Intuitionstierchen. Ja? Kind mitnehmen und einfach mal die Antennen draußen haben und sein eigenes Kind beobachten, wie es sich da fühlt, ne? Ist es eingeschüchtert, ist es nicht eingeschüchtert? Natürlich, wenn ich ein scheues Kind habe, wird es am Anfang eingeschüchtert sein, wenn ich einen Draufgänger habe. Natürlich wird es auf die anderen draufgehen. Aber selbst in diesen Grenzen kann ich ja meine Dosierung sehen und kann ich sehen, fühlt sich mein Kind gerade wohl oder fühlt sich mein Kind gerade nicht wohl. Toiletten angucken. Ja. Toiletten sind immer eine enorme Visitenkarte. Hausmeister, den Hausmeister sprechen.
Ja.
Hausmeister ist eine unglaublich wichtige Person in einer Schule. Wie der drauf ist, wird einfach wahnsinnig viel von der Schulkultur blicken lassen.
Okay.
Einfach sich angucken, wie gepflegt ist die Schule, wie liebevoll sind die ganzen Ausstellungen da. Schreien die Kinder los oder ist es halbwegs ruhig dort? Also diese ganze Beobachtung, die kann einem niemand ersetzen. Okay. Übrigens, ich habe eine Checkliste bei dem Artikel im Blog.
Okay, super, den verlinken wir, ja.
Genau.
Ja. Also wirklich mehr auf das Fühlen gehen, habe ich jetzt nochmal rausgehört, ne? Viel so. Also statt das so mit dem Verstand zu checken, auch also einzunehmen, einfach, wie fühlt es sich denn an? Wie sprechen mich das Klassenzimmer an, hast du gesagt, die Einrichtung oder wie fühlt sich das mit dem Hausmeister an? Ja, genau.
Ja, genau. Fühlen, sehen, beobachten und hinterher reflektieren.
Ja. Yeah,
okay. Durchaus auch mit dem Kind reflektieren.
Ja, das ist auch immer
so
gut.
Kinder haben natürlich noch eine viel selektivere Wahrnehmung. Und wenn ein Tag vergangen ist, dann mal dem Kind die Frage stellen, woran kannst du dich noch erinnern von dieser Schule? Das spricht Bände. Ganz toll.
Ah, okay. Ja, schön.
Ja, also das finde ich auch mit das Wichtigste. Und deswegen, ich werde als Schulgründerin sehr, sehr oft gefragt, was hältst du von der einen Schule, was halte ich von der anderen Schule? Und ich gebe die Frage immer zurück, weil ich sage, es ist nicht relevant, was ich empfinde, sondern was ihr als Familie empfindet und wie ihr euch wohlfühlt. Ja. Und ich finde auch ein ganz wichtiger Gedanke bei dem ganzen Thema, wir haben das auch als Schulbetreiber immer gesagt, wenn wir zum Beispiel auch Aufnahmetests mit den Kids gemacht haben. Wir haben immer gesagt, wir checken jetzt nicht gerade, ob ihr Kind das Richtige für unsere Schule ist, sondern wir checken gerade, ob wir die richtige Schule für ihr Kind sind.
Ah, wie schön.
Weil das muss auch stimmen. Und es gibt auch Kinder, die aus welchen Gründen auch immer einfach nicht glücklich werden in einem bestimmten Typus von Schule.
Ja.
Und übrigens, ich bin auch ein ganz, ganz großer Verfechter auf nicht alle Kinder auf einer Schule, bloß weil sie gut ist, sondern wirklich auch gucken, jedem Kind gerecht zu werden.
Alle Kinder aus einer Familie, meinst du?
Genau. Ja. Also es spricht Bände, dass bei uns bei Forms, wir hatten sehr viele Lehrer und Schuldirektoren, also Pädagogen mit viel Erfahrung, die auch selbst 3 und 4 Kinder hatten. Und ich kenne keinen von meinen Leuten von damals, der 3 und 4 Kinder hatte, der alle seine Kinder auf der gleichen Schule hatte. Selbst nicht auf unsere. Weil sie dann richtig hingeguckt haben und die Entscheidung gesehen, also die Entscheidung getroffen haben, dass vielleicht für 1 oder 2 ihrer Kinder nicht die Schule, die für die ersten 2 gut war, irgendwie waren. Sorry, ich habe mich jetzt grammatikalisch ein bisschen verstrickt. Also nicht alle Kinder müssen auf die gleiche Schule unbedingt. Und ich meine, das ist jetzt auch nochmal so ein Bildungsgrundsatz von mir. Ich bin auch gegen dieses Thema Gleichmacherei. Ich bin gegen das Thema Gleichmacherei. In der Bildung, in der Schule, in der Familie.
Ja.
Konkreter Fall. Ich habe eine Freundin, für die eventuell für ein Kind eine internationale Schule genau das Richtige wäre. Aber sie ist der Meinung, dass wenn sie nicht allen 3 Kindern das zugänglich machen kann, auch aus finanziellen Gründen, keiner hingeht. Und ich habe das Gegenbeispiel, meine eigene Familie, meine Schwägerin, ich darf auch darüber reden, 4 Kinder. Es war ganz klar, dass die Älteste ganz anderen Begabungsset hat. Sie ist jetzt auch Schauspielerin und dass eine internationale Schule für sie genau das Richtige ist. Und die Eltern haben ganz bewusst nur die älteste Tochter in einer internationalen Schule gesteckt und die anderen, die konnten ganz gut ihren Weg auf normale Gymnasien machen.
Yeah.
Und alle sagen, dass es genau die richtige Entscheidung war. Und dass die Älteste sogar wahnsinnig viel mit reingebracht hat in der Familie, wovon alle profitiert haben.
Ja.
Ihre Freunde waren da mit internationalem Background. Sie haben angefangen, Filme immer in Originalton, Englisch alle zu gucken. Sie hat Bücher angeschleppt. Und die Kleinen, obwohl sie auf einem ganz normalen deutschen Gymnasium waren, haben sprachlich das Ganze mitgefolgt. Also mein Neffe, das ist das dritte Kind davon, hat gerade seinen ersten TED-Talk auf Englisch gehalten. Selber, also TEDx als Student.
Wow.
Und ich muss sagen, in einem hervorragenden Englisch, obwohl er als Au-pair in Frankreich war und auch noch Französisch gut spricht. Das heißt, diese ganze Welt ist in dieser Familie eingezogen, bloß weil sich die Eltern getraut haben zu sagen, nee, wir machen einfach eine Extrawurst nur für ein Kind und bei den anderen können wir uns das gar nicht leisten, aber alle profitieren davon. Und das ist das, was ich auch Eltern immer wieder empfehle, genau hinzuschauen, nicht immer nach dem Motto, ich behandle meine Kinder gleich, sondern
stimmt eh nicht.
Ich behandle meine Kinder gleich fair und suche für jedes der Kinder genau die passende Lösung. Und genau das ist auch mein Thema in der Bildung. Ich glaube, dass das deutsche Schulsystem viel zu arg angelegt ist auf Gleichmacherei.
Ja.
Und das ist auch das, was ich als Schulgründerin verfolgt habe. Und ich glaube auch, es gibt auch gute, auch staatliche Schulen, die da auf dieses Zauberstichwort Binnendifferenzierung stark schauen. Und die einfach gucken, was können sie machen, damit jedes Kind wirklich das bekommt, was es braucht und nicht alle das Gleiche.
Ja.
Und Schulen, die das schaffen, finde ich einfach total lobenswert. Es gibt viele Ansätze. Und ganz viele schieben es darauf, dass sie sagen, viel zu große Klassen, viel zu wenig Personal. Das stimmt auch. Hm. Ja, es stimmt. Es ist immer wieder einfacher, mit weniger Kindern in der Klasse Binnendifferenzierung zu schaffen. Aber es ist auch nicht unmöglich, einfach zu schauen, wo sind die Smartesten in der Klasse und die ein bisschen herauszufordern und sie in so eine Art Assistenten- und Helferrolle einzunehmen. Und da glaube ich, dass sich viele, viele Lehrer das nicht trauen, einfach zu sagen, wo sind die Leute, die es können, die wollen, also junge Menschen, Kinder, die einfach da auch gerne eine Verantwortung für jemanden übernehmen, der einfach ein bisschen schwächer ist. Und also Zauberlösung habe ich auch nicht. Ich weiß, dass das Lehrerleben ein total hartes ist. Ich habe auch in meinen Schulen damals, als ich Chefe war, habe ich für jede der Schulen einen Tag im Halbjahr reserviert, wo ich in einer Klasse von morgens bis nachmittags als Teaching Assistant dazugegangen bin.
Oh, wow.
Das heißt, ich wollte auch wissen, wie sich der Schulalltag anfühlt. Ich bin keine Pädagogin, das hast du bei der Vorstellung gesehen. Und ich habe da wirklich ganz bewusst entschieden, ich bin im Halbjahr jedes Mal einmal auf dem Level von ich helfe mit. Und dann war ich auch für die Kids nicht Chefe, sondern tatsächlich Teaching Assistant. Klar kannten die mich irgendwie durch Webseite und so weiter. Also das heißt, in den älteren Klassen war es denen schon klar, wie ich bin. Aber die konnten es innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten Frage und Antwort am Anfang vergessen. Und dann habe ich einfach im Klassenzimmer ausgeholfen. Und da habe ich einen Wahnsinnsrespekt vor diesem Lehrerjob gewonnen. Es ist anstrengend. Es ist wirklich tatsächlich sehr fordernd. Es ist volle Aufmerksamkeit die ganze Zeit. Also das heißt, wenn wir mit Erwachsenen arbeiten und auch wenn wir Stress haben und lauter Meetings und Personalgespräche und Problemlösungen und Banktreffen und so weiter, hast du nicht gesehen alles, können wir einfach auch mal sagen, stopp, Leute, sorry, muss man jetzt kurz 10 Minuten was anderes machen oder aufs Klo gehen oder sowas. Mit vor allem Kleinkindern in der Klasse ist das schlichtweg unmöglich.
Ja.
Klar, nicht unmöglich, unmöglich. Klar gibt es auch immer wieder die Möglichkeit und gerade auch in den Formschulen, die ich gegründet habe, sind immer 2 in der Klasse oder vorwiegend 2 in der Klasse. Oder der Teaching Assistant geht auch mal raus und bereitet irgendwelche Materialien oder hält die Klasse, während der Lehrer irgendwas anderes zu tun hat. Aber da kann man sich abwechseln. Aber dennoch ist, glaube ich, der Stresslevel und der Aufmerksamkeitslevel von Lehrern etwas, was wir total unterschätzen. Kriegen so eine Ahnung davon als Eltern beim Kindergeburtstag.
Das stimmt.
Ja.
Und das und ist jetzt, ja mit dem.
Sag mal, für die da draußen, stellt euch mal vor, Kindergeburtstag jeden Tag.
Kindergeburtstag nonstop, okay.
Genau. Genau. Und das ist ein harter Job. Und wenn ich auch noch mal einen Appell starten darf in dem Zusammenhang, ist wirklich. Ich glaube, Lehrer brauchen auch ein bisschen mehr Anerkennung. Eltern, einfach mal ein Danke und nicht ständig dieses Misstrauische, was haben sie jetzt schon wieder gemacht und was hat jetzt schon wieder nicht gestimmt und so weiter. Das ist auch ein Kreis und das ist auch meine Empfehlung an alle Eltern, wenn man positiv und auch mal mit ein bisschen Lob einfach sagen, danke, dass ihr euch um meine Kinder kümmert. Das tut wahnsinnig viel.
Ja, schön. Das ist ja auch irgendwie dieser Dreh- und Angelpunkt, ist ja tatsächlich diese Person, ne, der Lehrer vorne.
Das und, haben die Bildungsstudien
alle,
ne? So Hattie und hast du alles gelesen. Also das ist tatsächlich, Lernen ist Beziehungssache. Kinder lernen nicht fürs Leben, weil sie natürlich noch gar nicht diese Perspektive übers Leben. Die Kinder lernen für den Moment, wenn sie neugierig sind an einer Sache und wenn Beziehung zu dem Menschen stimmt.
Ja.
Also im Grunde genommen nichts anderes als das, was ich über die Sache gesagt habe zum Thema Arbeiten. Für die Kinder ist Lernen Arbeit. Das heißt, wenn sie das Thema interessieren, wenn der Mensch stimmt und wenn sie sich an dem Ort behaglich fühlen, wo sie sind, dann wird auch das klappen.
Ja. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich den Ort habe ich mir angeguckt, aber die Person, die habe ich ja oft nicht greifbar. Wenn ich die Schule suche, dann weiß ich ja gar nicht, wer nachher der Klassenlehrer wird, was ja bei Grundschülern so sehr zentral ist eigentlich.
Absolut, da kann kann ich, letzten Endes werde ich nicht wissen. Ich kann einfach nur fragen, kann ich den kennenlernen und so weiter. Aber ich kann nur aus der Schulatmosphäre, also so ein bisschen statt Pars pro Toto pro Pars sagen. Ja. Also ich kann an der Schulatmosphäre sehen, welche Stimmung herrscht. Okay. Und dann kann ich davon ausgehen, dass das ein Teammitglied sein. Klar kann ich die Ausreißer haben. Klar kann ich total jemanden haben, der in einer total doofen Schulatmosphäre einmal Lottogewinn ist. Oder es kann sein, dass ich den einfach schlecht gelauntesten, moffigsten der Lehrer habe.
An der Vollschule.
Den dieses Kollegium zu bieten hat. Und ja, da kann ich einfach nur sagen, an Privatschulen kennt man in der Regel die Lehrer, es sei denn, die sind noch nicht rekrutiert.
Das hat man ja auch an öffentlichen Schulen, da ist ja auch an einem Gymnasium ist ja ein enormer Durchsatz auch an Lehrern, was da neu was geht und was kommt halt. Ne?
Ja, das ist tatsächlich auch nochmal so ein kleines Glücksspiel, wo ich auch sage, letzten Endes kann man auch nicht wissen. Ja. Es passieren auch Dinge, ja. Also wie oft habe ich als Schulbetreiberin erlebt oder auch als Kita-Betreiberin, dass mir irgendwie, wenn wir das Schuljahr beendet haben, irgendwie Juli, mir völlig klar war, die erste Klasse übernimmt die XYZ. Und XYZ passiert was während den Ferien, wird von woanders besser bezahlt und rekrutiert, irgendwas passiert und dann habe ich nicht mehr XYZ und muss eine andere Lösung an den Start bringen. Schule ist ein Menschenthema. Es wird von Menschen für Menschen gemacht und da gibt es Änderungen. Und ich muss einfach sagen, da muss man einfach auch ein bisschen Verständnis haben für die Schulbetreiber, weil die tun auch nur ihr Bestes. Ja. Und, oder der Klassiker, ne? Schuljahr angefangen, alle happy, super Lehrerin in der Klasse. Kurz vor Weihnachten eröffnet sie mir.
Schwanger.
Es sind einfach die jungen Menschen in der Altersstufe, die einfach, was soll ich sagen, nur also außer ich. Ich freue mich, weil ein neuer kleiner Erdenbürger entsteht. Aber weil wir die Eltern die Nachricht haben, die wissen, okay, vielleicht schafft sie noch das Schuljahr zu Ende, aber danach fällt sie aus. Das ist natürlich keine Freude. Und das ist in Bürojobs natürlich nicht so belastend wie in einer Schule.
Ja.
Also ich glaube, Schule ist der Bereich, wo das Thema Beziehung am meisten sich auswirkt und am meisten auch fragil ist in dem Moment, wo irgendwelche Dinge passieren.
Ja. Gut, dankeschön. Also das heißt, wenn ich mir das angeguckt
habe. Hattest du jetzt noch Fragen?
Nee, ich finde das sehr rund so gerade. Ne? Also dieses... wenn ich mir das angefühlt habe und angeschaut habe, die Schule, dann ein Stück weit auch einfach, ist es halt auch einfach Glück, ne? Wie es dann weitergeht,
es ist Glück,
am Ende.
Was natürlich nicht Glück ist, und das kann ich auch nochmal betonen, es gibt ja natürlich noch das Thema, werde ich auch genommen an der Schule, an der ich
ja,
will.
Stimmt. Ja.
Und da habe ich tatsächlich die Empfehlung, wirklich dafür zu fighten.
Ja.
Also tatsächlich sich nochmal ins Zeug legen und vielleicht auch wirklich, und jetzt nicht an den Direktor oder irgendwelche Beziehungsvitamin B zu zitieren, sondern tatsächlich den Menschen, die dort arbeiten, die Anerkennung zu zeigen und ihnen auch vielleicht durch einen Brief, vielleicht durch eine E-Mail klarzumachen, warum sie eigentlich euch nehmen sollten als Familie. Als ich das gesagt habe, das habe ich immer bestritten und jetzt habe ich aber direkt im Freundeskreis das Gegenbeispiel gehabt. Eine Familie mit der weiterführenden Schule, eine alleinerziehende Mutter, die sehr stark gefeitet hat, dass ihr Kind an die Wahlschule kommt und da hat sie leider eine Absage bekommen, da konnte sie auch nichts mehr machen und jetzt an einer anderen Schule gelandet ist mit ihrem jüngsten Sohn. Und die Schule hat sie vorab nicht so gespürt. Es war auch keine Schule, die in ihrem Relevanz-Set drin war.
Ja.
Und ich kann nur sagen, Glück gehabt, die Schule sehr gut.
Ja, schön.
Also manchmal kann man auch Glück haben, ne?
Ja. Ja, nee, ich habe jetzt gerade gar keine Fragen mehr und habe das Gefühl, das ist auch recht rund mit diesen Empfehlungen, die du gegeben hast, und aber auch einfach dann ein Stück weit am Ende zu vertrauen, dass das Leben es irgendwie richtet und ja, dass man ein Stück weit halt vielleicht loslassen muss halt dann.
Vielleicht aber nochmal das Thema. Also ich würde, wenn das Leben mit einem es nicht gut gemeint hat, und wenn mein Kind auf einer Schule gelandet ist, wo ich wirklich sehe, da entstehen Probleme nach Probleme, die ich nicht gelöst bekomme. Ja. Natürlich sage ich immer, wenn Probleme entstehen, erstmal versuchen sie mit dem Klassenlehrer zu klären, dann mit der Schulleitung, dann mit dem Elternrat oder mit allen gleichzeitig. Also nicht Problemen aus dem Weg gehen. Ja. Aber ich habe auch Menschen erlebt, die ihre Kinder in einem sehr, sehr guten, also in einem sehr unguten Umfeld hatten, wo vielleicht Mobbing entstand oder wo wirklich alles nicht gepasst hat. Und deswegen gebe ich auch die Empfehlung, also ein halbes Jahr würde ich der Sache noch mal Zeit geben. Aber im Zweifelsfall, wenn man merkt, dass man in einer Schule komplett unglücklich ist und die Sache nicht läuft, auch eventuell den Rückzieher zu machen und sich dann zu überlegen, ob nicht eine andere Schule besser geeignet ist. Ja. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, es gibt Menschen, die sich zurückziehen, es gibt Menschen, die auch mal wegziehen. Mhm. Also manchmal ist es auch so, dass auch mal ein Platz frei wird an einer Schule, zu der man keinen Platz am Anfang des Schuljahres bekommen hat, später bekommt. Mhm. Und deswegen auch den Mut, das Ganze auch nochmal gut zu reflektieren, nicht leichtfertig, nicht zu schnell, aber wenn der Moment kommt, dass man sagt, es wird jetzt unerträglich, das geht nicht mehr, das belastet uns alle, kann ich einfach sagen, durchaus ein Schulwechsel durchzuziehen, ist vielleicht auch nicht das Schlechteste.
Ja. Vielleicht entspannt das auch nochmal einfach zu sehen, ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich eine Schule komme, die ich nicht kenne oder die ich nicht wollte, oder es passiert irgendwas, einfach zu wissen, okay, ich kann immer noch mal das Ruder rumreißen. So, das kann mich ja im Vorfeld schon entspannen, dass ich muss nicht die perfekte Schule jetzt finden. So, ne, es gibt, also ich kann nur die Geschichte erzählen, als wir unser erstes Kind auf die Grundschule brachten. Es war die Schule um die Ecke, er wollte dahin, weil alle Nachbarkinder da waren. Er konnte zu Fuß dahin gehen, ja, es war für uns so. Er will das, er kann dahin gehen, gut, und es ist nicht zu schlimm, so, ja. Ich traf eine Mutter, die hatte sich die 7. Schule angeguckt, ne? Und ich dachte mir so, what? Was machen Sie? Ja, es muss die perfekte Schule sein. Wieso? Ja. Damit er auf ein gutes Gymnasium kommt. Ja, wieso? Ja, damit er auf eine gute Uni kommt.
Alles klar.
Ja, genau. Das ist.
Also ich denke, dass das ist wirklich auch nochmal ein Thema, wo ich auch eine klare Botschaft habe. Elternjob ist sich Sorgen machen, ja? Das steht in der Job Definition.
Genau.
Parents, ne? Sich Sorgen machen. Das ist nicht immer gut fürs Kind. Und vor allem auch immer dieses Szenario so auf die ganze Zukunft gedacht. Ja. Das Problem ist, wir können solche Szenarien nur anhand unserer Lebenserfahrung erstellen, so als 30, 40, 40 plus-Jährige, ne? Das Problem ist, wir denken immer zurück. Ja. Wir denken über eine Welt, die so war, als wir zur Schule gingen, als wir dann zur Uni gegangen sind und so weiter. Die Welt ist aber auf einem Akzelerationsniveau sondersgleichen. Die Welt entwickelt sich schneller durch die Digitalisierung, durch all dem, was passiert. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass unsere Kinder einen ähnlichen Zukunftsweg haben werden, wie wir den hatten. Wir müssen davon ausgehen, dass sich alles nochmal neu mixt und nochmal anders wird. Und wenn wir ständig sozusagen diesen Weg so vor uns zeichnen, so hat er zu sein, und uns dann auch noch Sorgen machen, das ist komplett kontraproduktiv. Mhm. Eigentlich, und da gebe ich jetzt auch eine Weisheit weiter, die habe ich von einem Kinderpsychologen, der bei uns ein paar Vorträge in den Formschulen gemacht hat, das war der Michael Thompson, der schreibt auch Bücher, der hat sich auch auf Thema Jungs sehr stark spezialisiert. Und ich weiß, dass einmal eine Mutter in so einer, der hat eine Präsentation gemacht und hat über seine Erfahrungen gesprochen. Da meinte eine Mutter so, ganz am Ende meinte so, eine Frage hätte ich noch. Was ist eigentlich das Wichtigste für mein Kind jetzt? So, wenn ich alles, was kann ich mit meinem Kind am besten für seine Zukunft machen? Und er hat wie aus der Pistole geschossen, und hat gesagt, das Beste, was sie für ihr Kind machen können bezüglich seiner Zukunft, ist einfach ihm auszustrahlen, dass sie ihm vertrauen, dass er eine gute Zukunft haben wird. Also dieses dem Kind auch kommunizieren, auch das Ausstrahlen. Mensch, kleiner oder kleine, ich weiß auch nicht, wie die Welt wird. Die Welt verändert sich immer. Ich glaube an dich, weil du ein smartes Kerlchen bist, weil du ein empathisches Kerlchen bist, weil du gut bist in dem, was du tust. Und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger für unsere Kinder, anstatt so zu denken, oh Gott, wenn sie nicht die Grundschule hat, die es haben sollte, dann wird es auch nicht das richtige Gymnasium, dann wird es nicht die richtige Uni, dann wird es nicht die richtige Arbeitsstelle, dann, oh mein Gott. Ja, also dieses schlimme Szenario von einem ins andere, sondern einfach auch mal zu sagen, halt, wenn ich jetzt die Schule habe, an dem mein Kind jetzt gerade nicht verschlissen wird, seine Neugier aufrechterhalten kann, seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert wird, dann ist es erstmal jetzt gut. Und dann schauen wir mal weiter. Weil es kann sein, dass in 3 Jahren es tatsächlich auch noch Änderungen im Gymnasium gibt. Und es kann auch sein, dass tatsächlich, wenn die Unis, wenn unsere jetzt, weiß ich nicht, erst Zweiklässler zur Uni kommen, es komplett andere Unis gibt. Ja. Ich glaube, es gibt so eine Untersuchung, die besagt, dass 60% der heutigen, also der praktisch jetzt in 2018 eingeschulten kleinen Grundschüler, diese ABC-Schützen, 60% davon werden in Jobs arbeiten, die es heute nicht gibt. Ja. Das heißt, so diese Frage, was willst du werden, kann eigentlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit beantwortet werden mit der Antwort etwas, was es heute nicht gibt, wovon du keine Ahnung hast. Das geht schon mal gar nicht.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, es ist wichtiger einfach zu gucken, wie kann ich ein gutes Status quo, also ein bisschen sich wirklich auch mal von Kindern diese Attitüde mal abspicken, von hier und da und im Moment die bestmögliche Entscheidung treffen und nicht zu schnell so denken, so oh, die Zukunft.
Oh, sehr schön, ja. Sich von den Kindern anleiten lassen bei der Schulwahl, das finde ich schön.
Ein bisschen, also sag mal, die Führung haben trotzdem noch die Eltern.
Genau, und es aber von der Haltung, ne?
Ja, aber also von der Haltung her.
Jetzt, im Jetzt zu entscheiden.
Im Jetzt zu entscheiden, was tut uns gut, was tut mir gut. Und übrigens, ich habe noch ein wahnsinnig wichtiges Kriterium vergessen, was ich einfach immer ziehen würde im Zweifelsfall, ist Community. Also, wenn ich schon bereits eine Gruppe von Menschen habe, mit denen ich mich gut verstehe, wo sich die Kinder gut verstehen, mit denen ich mir auch aushelfen kann, nach dem Motto, heute hole ich dein Kind ab, morgen holst du meins ab, übernachtet mal bei mir, meins übernachtet bei euch, dann mit der Meute gehen. Ja. Ich glaube, dass man sich das Leben so viel einfacher macht im Kollektiv. So sind wir auch Menschen eigentlich gedacht, dass nicht die Kleinfamilie tatsächlich das Beste ist für die Kinder, sondern tatsächlich mal eine Meute zu haben von Menschen mit Gleichaltrigen, mit denen ich mich auch mal abwechseln kann. Und wenn wir schon so eine Gemeinschaft aus 2, 3, 4, 5 Familien sind, können wir auch ein Schulleben auch ganz anders beeinflussen. Ja. Auch selber beeinflussen, indem wir sagen, komm, lass uns mal ein Fest organisieren oder nächsten Wochenende grillen wir mal, kommt alle dazu. Da kann man auch wahnsinnig viel selbst bewirken.
Wow, ja, guter Hinweis. Danke.
Ja.
Danke auch für das Interview.
Herzlich gerne.
Wie kann man sich mit dir verbinden?
Also, man findet mich als toller Bea. Ja. Also toll wie toll, A wie ABC und dann bea.de. Also, das ist mein Blog und sonst auch Bea Beste. Also, ich glaube, ich bin in allen Social Media präsent und man findet mich eigentlich relativ schnell. Also, ich bin so ein bisschen eine Rampensau. Ich teile gerne Ideen, ich bin gern im Gespräch mit Menschen, ich bringe auch gerne Ideen anderer Menschen, das heißt, bei mir im Blog sind auch sehr viele Gastbeiträge, ich bekomme sehr, sehr viel aus der Community, auch an Ideen, an Anregungen, an persönlichen Geschichten und deswegen, also entweder Bea Beste oder toller Bea und man findet mich schon.
Ja, alle Links, die ich finden kann, packen wir in die Shownotes. Ja.
Genau.
Danke dafür, dass du da warst. Danke aber auch für deine Arbeit nochmal. Also erstmal, dass du dich den Kindern widmest auch. Die liegen ja mir auch so am Herzen. Und dass du da einfach auf die Schule ganz anders schaust, mit einem ganz anderen Blick und das nicht nur machst nach dem Motto, ich kritisiere jetzt was, sondern nee, ich schaffe was Neues. Zeig mal einfach, so könnte es auch gehen. Ne? Und ne, dieses positive, ich mache einfach mal was, das glaube ich, kann gerade in diesem Land ist das sehr, sehr hilfreich, wenn das Leute tun, weil, ne?
Das bin ich auch der Meinung. Also wer positiv beeinflussen kann, manchmal auch nur mit ein paar Ideen in Social Media. Ja, dafür danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mich zu podcasten. Vielen Dank, dass du diese Ideen weiterbringst und dass du dir auch spannende Interviewpartner suchst. Also ich werde jetzt auch mal öfters bei dir nach den neuesten Podcasts checken.
Schön. Ja. Jetzt noch drei Fragen zum Schluss. Es geht ja um Bildung. Was hast du dir selbst beibringen müssen, vielleicht, weil es bei deinen Eltern, weil du es im Elternhaus nicht gelernt hast in deinem Leben? Was hat da quasi gefehlt und du hast es dir selbst beigebracht?
Das überlege ich gerade sehr stark. Das Problem auf diese Frage zu antworten ist, dass mir meine Eltern tatsächlich beigebracht haben, mir alles selbst beibringen zu können. Oh, wow. Also es gab tatsächlich einen Spruch meines Vaters, wenn ich es übersetze, klingt das wie, was du noch nicht kannst, das lernst du noch, mein liebes Kind. Mhm. Ja, das hat mein Vater, der hat natürlich selbst Professor, immer propagiert. Deswegen ist es so, in meiner frühkindlichen Denke tatsächlich, du kannst alles, du musst es nur lernen. Wow. Natürlich gibt es viele Sachen, die ich nicht im Elternhaus leben konnte, die ich nicht im Elternhaus lernen konnte, weil ich meine Eltern früh verloren habe. Mein Vater starb, als ich 12 Jahre alt war und meine Mutter, als ich 15 war. Hm. Deswegen war für mich tatsächlich, glaube ich, die härteste Nuss, die ich knacken musste, ist, wie gehe ich mit meinem Kind um als Pubertierchen? Hm. Da gingen mir die Vorlagen aus, weil ich habe meine Eltern nicht mehr mit mir in dem Umgang erlebt. Ja. Und deswegen stand ich ganz oft bei den Launen meiner Tochter, bei dem, was ich lösen musste als Pubertier. Und klar wusste ich, wie andere Menschen das machen. Und klar konnte ich auch Ratgeber lesen. Aber mir hat so dieses, so habe ich es erlebt, so gebe ich es auch weiter. Oder so habe ich es erlebt, so gebe ich es ganz bewusst nicht weiter, hat mir total gefehlt. Also das war das, was wirklich so Umgang mit Pubertier war, so die härteste Nuss für mich.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
In erster Linie für die Liebe und fürs Durchhalten. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich bin die 10. Schwangerschaft meiner Mutter, aber das erste Kind. Sie hat 9 Versuche, also sie hatte 9 Fehlgeburten vor mir. Also in erster Linie bin ich ihnen dankbar, dass sie durchgehalten haben, bis es mich endlich gegeben hat. Und ansonsten bin ich ihnen sehr, sehr dankbar, dass sie mich wirklich bedingungslos geliebt haben. Ich kann einfach sagen, ich bin so vollgepumpt mit Liebe seit Kind auf, dass mir das fürs ganze Leben gereicht hat, auch wenn ich sie früh verloren habe. Ich fühle mich immer noch geliebt.
Das spürt man. Wenn es 3 Tipps gibt, 3 kurze Tipps, die du werdenden Eltern mit auf den Weg geben würdest, was wäre das?
Als erster Tipp, geht in Liebe miteinander um. Und zwar nicht nur mit Liebe zu dem Kind, sondern auch Liebe zueinander. Glaube ich, der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, vertraut ein bisschen auch in das Leben und auch in die Überraschungen des Lebens. Es kann manchmal besser sein, als es am Anfang aussieht. Und dann habe ich noch mal einen banalen Trick. Der ist aber validiert, auch durch Psychologen und so weiter. Wenn ihr nicht mehr weiter wisst, einfach lächeln. Klingt jetzt irgendwie so total doof, aber es gibt auch so ein Video von Vera Birkenbiel und so weiter, das ist tatsächlich so, wenn man lächelt, dann aktiviert man irgendwelche Neuronalverbindungen, dem Hirn signalisieren, mir geht's gut.
Ich habe lange nicht mehr so gelächelt wie in dem Interview mit dir. Das war sehr ansteckend, dein Lachen. Insofern kann ich sagen, ich habe das jetzt auch mal validiert hier gerade. Ja.
Na wunderbar, siehst du, das funktioniert.
Vielen, vielen Dank.
Und du hast auch selbst viel gelächelt. Also wir haben uns inzwischen gegenseitig angesteckt. Genau.
Das war sehr schön. Danke.
Das war für mich auch sehr schön. Vielen Dank, Christopher.
Wow.
Was eine Energie. Und was für ein Interview. Das ist echt lang geworden. 54 Minuten zeigt hier die Zeit an, die mitläuft. Deswegen mache ich es jetzt nur ganz kurz. Danke dir fürs Zuhören. Danke Bea fürs Dasein. Wenn dir das gefallen hat, dann freuen wir uns über deine Kommentare oder schreib mir an info@christopher-end.de. Jetzt bleibt mir noch vor dem Abschluss dir zu sagen, wenn du Vater bist, aus Köln kommst oder aus dem Großraum Köln kommst, am 4. Oktober startet unser Väterkreis zum ersten Mal. Es gibt noch ganz, ganz wenig Plätze. Wenn du Lust hast, melde dich, die Infos dazu auch in den Shownotes auf meiner Seite. Ich wünsche dir einen tollen Start in die Woche. Bis bald.